Ja, es ist schön, bei euch hier in Viva zu sein. Wie nennt man euch eigentlich? Vivas? Nicht. Ich finde, das passt so. Also, vor allem ist es schön, dass das Netz immer enger wird. Der FEGs hier in der Kurpfalz, wir haben also auch schon Leute, die sehr nah hier an Wiesloch wohnen oder in Wiesloch wohnen. Es wird einfach immer dichter, das Netz. Jetzt gibt es noch Bad Rappenau. Und das ist einfach ein Grund, Gott zu loben und ihm dafür dankbar zu sein, dass Gemeinden und auch nicht nur FEGs, Gemeinden hier in unserem Land entstehen. Also viele Grüße aus Hoffenheim. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, mit dem Thema Freiheit. Und die Frage stellt sich natürlich immer, was ist denn Freiheit? Wenn man in die Werbung schaut, da kommt das ganz oft vor. Da gibt es zum Beispiel diesen Spruch, come to the M country. Wollen das jetzt hier keine Werbung machen? Das ist diese mit den Zigaretten, ja, da kommt das immer ganz oft vor, ja. Da reitet man auf so einem Gaul und sieht die schönen Hügel, fast so wie in Hoffenheim, und fühlt sich ganz frei. Oder was mich noch viel mehr anspricht, ist dieses Liberté toujours, ja. Das ist so diese Zigarette mit dem G, ja. Man liegt da in der Provence und der Lavendel, ja. Das ist doch Freiheit, ja. Könnte man meinen. Also, ist bestimmt schön, ja. Oder es gibt diesen Kaugummi, ja, wo man den kaut man dann und hat man freien Atem, nicht nur freien, sondern auch noch guten. Also dieses Thema kommt immer wieder mal vor in der Werbung und das ist ja auch immer wieder ganz praktisch. Ich habe mir zum Beispiel versucht, das abzugewöhnen, vormittags Süßigkeiten zu essen. Du gibst deinen Kindern Karotten mit in den Kindergarten, ja, und der Vater, der packt dann immer heimlich die Schokolade ein und geht ins Büro. Kommt nicht so gut. Es ist aber schwierig, wenn der Pastorenkollege da seine Reiswaffel mit weißer Schokolade isst. Es ist gar nicht so einfach, davon frei zu werden. Und das sind jetzt so lustige Beispiele, aber das ist auch manchmal ziemlich nervig und geht dann auch an die Substanz, wenn man zum Beispiel nicht mehr aufhören kann, Computer zu spielen. Und man muss immer wieder diesen Fußballmanager spielen. Und die Nacht ist dann so kurz und morgens der Vater kommt nicht aus dem Bett. Ja? Also das ist, wo man nicht frei ist, das ist einfach ein Thema, was uns immer wieder begegnet. Und in diese Werbung hinein, das ein bisschen lustig ist, gibt es diesen Satz im Galaterbrief. Da wollen wir uns heute einige Verse anschauen. Im Galaterbrief heißt es doch in Kapitel 5, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Jemand hat mal gesagt, der Galaterbrief ist die Magna Carta der Freiheit. Oder man könnte sagen, das Grundgesetz der Freiheit. Wenn wir in irgendein biblisches Buch schauen wollen, um was von Freiheit zu lernen, dann in diesem Brief an diese Galater, dann in diesem Brief an diese Menschen in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und ich wünsche mir, dass das heute ein Satz für Sie, für dich wird, durch diese Predigt, dass wir wirklich sagen können, was ist Freiheit? Wie hat mich Christus, wie hat mich Jesus da befreit? Und wir lesen deshalb Verse aus dem Galaterbrief. Hinter mir sind die dann angeschlagen. Und wir lesen eine ganze Menge. Und erschreckt nicht, das sind die schwierigsten aus dem Galaterbrief. Scheinbar, ja. Also ich lese mal aus Galater 4 die Verse 21 bis 5, Vers 12. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung, aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern Kinder der Freien. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge nochmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer es auch sei. Ihr aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Meinetwegen können sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Soweit der Text, soweit Gottes Wort an uns. Wo befinden wir uns im Galaterbrief? In diesem vierten Kapitel, diese Geschichte mit der Hagar, der Sarah, dem Sinai und Arabien, das klingt ziemlich verwirrend. Wir befinden uns mitten im Herzen des Galaterbriefs. Und zwar geht es in Kapitel 3 und 4, geht Paulus ziemlich massiv gegen die in Galatien vor, die Gemeinde kaputt machen wollen. Er erklärt ihnen zwei Sachen. Einmal versucht er ihnen ganz deutlich zu machen, dass Frieden mit Gott, mit dem Schöpfer, dass es den nicht gibt aufgrund von unseren eigenen Werken. Nicht, weil man gute Regeln aus der Bibel, fromme, bewährte Regeln hält, deshalb kann man nicht Vater zu Gott sagen, sondern nur durch den Glauben, also in anderen Worten gesagt, nur durch das Vertrauen auf Gott, den Vater. Deswegen können wir Frieden mit Gott haben. Das sagt einmal Paulus ganz deutlich. Und dann erklärt er ihnen noch eine andere Sache in diesen Versen vorher, vor unserem Text. Dann sagt er ihnen auch, wie man denn dann dieses Gesetz behandeln soll. Also es geht hier um die Regeln aus dem Alten Testament. Er sagt, nee, könnt ihr ruhig wegtun, das Alte Testament. Das sagt er nicht, sondern er sagt, das ist ein Vorläufer, ein Erzieher auf Jesus hin. Das hat Gott vorher gegeben, bevor Jesus kam. Und jetzt, wenn die Menschen an Jesus glauben, ihn lieben, können sie diese Regeln aus Liebe gebrauchen und nicht, um Gott gnädig zu stimmen. Diese Regeln beeinflussen ein Leben, was Gott anbetet. Aber sie machen das Leben nicht aus. Sie begründen es nicht. Das sind diese ganz wichtigen Sachen, die man unbedingt wissen muss, als jemand, der Jesus lieb hat, der ihm nachfolgen will. Und vor allem auch jemand, der sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt. Christlicher Glaube ist eben nicht einfach nur in Gottesdienst kommen und ein paar fromme Regeln beachten. Und Paulus macht das auf zwei verschiedene Weisen. Er nimmt sich die einmal ordentlich vor die Brust. Er zieht ihnen ordentlich die Ohren lang. Kapitel 3, vor allem auch in Kapitel 1. Er ist sehr streng mit den Galatern. Und dann in 4,12 merken wir, dass er auf einmal den Ton ändert. Er kommt von der Rüge, und die Rüge ist in Ordnung, kommt er zur liebevollen Ermahnung, zur Ermutigung. Er will doch die Galater für die Sache des Evangeliums gewinnen. Und deswegen sagt er dann in 4, Vers 20, Ein Vers, mit dem wir Männer wenig anfangen können. Meine Kinder, und die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Also Paulus ist hier die Mutter. Ich habe doch damit angefangen. Jetzt mach doch nicht diesen Mist hier. Und deswegen kommt er hier als die liebevolle Mutter, die sich um seine Kinder kümmert. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt, wenn wir uns jetzt diese Verse anschauen. Er nimmt jetzt ein Bild aus dem Alten Testament, er wirft jetzt nochmal alles in die Waagschale, um sie für Jesus zu gewinnen. Bevor er dann in 5 erzählt, was wirklich Freiheit ist, was das bedeutet. Im Grunde geht es in unserem Text um 2 Gegensätze. Gesetzlichkeit und Freiheit. Man könnte auch sagen, also Gesetzlichkeit, ich habe mir überlegt, was ist das überhaupt, wenn man Theologie studiert hat, versteht man das vielleicht? Muss man nicht unbedingt, oder wenn man schon immer in die Gemeinde gekommen ist, in die Kirche, was für ein Wort könnte das noch umschreiben? Und ich habe einfach mal das mit Unterdrückung wiedergegeben. Ich weiß, man kann das auch falsch verstehen, aber ich würde mal sagen, hier geht es um ein Gegensatzpaar. Unterdrückung und Freiheit. Und da sagt Paulus, Unterdrückung und Freiheit, die passen nicht zusammen. Ich habe dieses Predigtthema mal genannt, Unterdrückung und Freiheit haben nicht den gleichen Nachnamen. Es geht in diesen Bildern ja viel um Mütter und um Familien. Deshalb nochmal, Unterdrückung und Freiheit haben nicht den gleichen Nachnamen. Die gehören nicht zur gleichen Mutter. Und das spricht Paulus jetzt an. Und er fängt mit diesem Bild aus den 5 Büchern Mose an. Er macht es ganz geschickt. Er schlägt sie, diese Irrlehrer, diese Menschen, die das Evangelium verdrehen und die Menschen fertig machen, die schlägt er mit seinen eigenen Waffen. Man könnte sagen, er fängt mit einem Blick ins Familienalbum an. So habe ich mal meinen ersten Punkt genannt. Ein Blick ins Familienalbum. Kind der Freiheit oder Kind der Unterdrückung? Er sagt in diesem Vers, genau, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Und dieses Gesetz hier, was er meint, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Die hört ihr das Gesetz nicht, bedeutet, hört ihr nicht, was in diesen 5 Büchern Mose steht. Also Gesetz heißt nicht einfach nur eine Regel, sondern kann auch bedeuten, einfach nur das Alte Testament oder einfach nur diese ersten 5 Bücher Mose. Und da oben heißt es, die ihr alle regeln. Also es sind zwei unterschiedliche Bedeutungen. Einmal dieser erste Wort bedeutet Regeln. Ihr, die ihr alle Regeln ganz besonders einhalten wollt, hört ihr nicht, was da in den 5 Büchern Mose steht? Und dann kommt er mit diesem Bild. Und in diesem Bild geht es um Sarah und Abraham. Abraham, der große Erzvater, auch der Vater der Araber und der Vater der Juden und auch unser Vater. Es geht hier um bestimmte Überlegungen. Sarah konnte keine Kinder kriegen. Damals ein Riesenmakel, ein Riesengrund, sich zu verstecken und sich zu schämen. Eine große Belastung für diese Frau und auch für diese Ehe. Aber sie hatten eine Verheißung, dass sie einen Sohn bekommen würden. Und jetzt wurden die immer älter. Und 2 Sachen sind auch gewachsen, außer dem Alter. Erstens, die Aussicht, wir kriegen keinen Sohn. Das wird nicht klappen. Und zweitens, die Versuchung, das selbst in die Hand zu nehmen. Und dieses Zweite hat sich dann durchgesetzt. Davon berichtet dieses Bild. Und das ist eigentlich gar nichts Schlimmes. Wer will es ihm verübeln? Die Hagar, das ist eine Magd, eine Sklavin von der Sarah. Und damals im Familienrecht oder wie auch immer, war das möglich, dass die Magd oder die Angestellte von der Sarah ein Kind für die Sarah und für den Abraham bekommt. Der Abraham bekommt hier also eine Geliebte, schläft mit der, bekommt einen Sohn Und rechtlich ist da alles in Butter. Der Ismael ist ein Sohn vom Abraham. Und ich denke, jetzt haben wir das hingekriegt. Mensch, ey, habe ich gar nicht gewusst. Gott will doch, dass wir unseren Verstand einsetzen. Und jetzt helfe ich einfach mal Gott. Jetzt kommt nur das Problem, dass Gott sich dieses Heft nicht aus der Hand nehmen hat lassen. Und was passiert? Die Sarah bekommt noch einen Sohn, der heißt Isaak. Man muss eine Sache sagen bei diesem Bild. Wenn Paulus ein Bild gebraucht aus dem Alten Testament, heißt das nicht, so legen wir das Alte Testament aus. Wir nehmen immer ein Bild und machen da, was wir wollen. Es geht auch nicht um die Hagar, es geht auch nicht um den Ismael. Wir sehen ja später in der Geschichte, dass Gott sich auch um Ismael und Hagar kümmert. Also die Geschichte klingt ein bisschen hart, aber der Text will nichts über das Schicksal und wie Gott Ismael gelebt hat. Darum geht es also nicht, sondern es geht nur um dieses Bild, wie Abraham und Sarah mit Gott umgehen. Deswegen wird der Ismael der Sohn der Sklavin genannt. Da nimmt Abraham und Sarah das Heft selber in die Hand, obwohl sie eine Verheißung haben. Und bei Ismael, der wird aus Vertrauen geboren. Der wird geboren, weil Sarah und Abraham doch Gott vertraut haben. Deshalb Sohn der Sklavin und Sohn der Freiheit. Und genau das hatten die Galater auch, dieses Problem. Sie haben das Heft auch selber in die Hand genommen und merken gar nicht dabei, dass sie gar keine Kinder der Verheißung oder man könnte sagen Kinder, die auf Vertrauen ihr Leben bauen, sind. Sondern sie sind werden so zum Symbol für eigene Anstrengung. Eigene Anstrengung ist zwar nicht schlimm, aber diese Abwendung von Gott, nein, ich brauche dich nicht, ich mache das allein. Und dafür werden dann diese Bilder benutzt. Hagar ist der Sinai und das jetzige Jerusalem. Da will auch nicht mitgesagt werden, dass Jerusalem schlimm ist oder dass du nie auf den Berg Sinai steigen darfst und Arabien ist auch nicht schlimm. Ist auch übrigens eine schwierige Textstelle, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, die stehen für die Menschen, die immer mehr Regeln machen und immer mehr Regeln, um Gott zufriedenzustellen. Und die anderen, die zu dem Jerusalem im Himmel, das sind die, die auf Jesus, die auf Vertrauen setzen und ihm glauben. Und jetzt kommt dieser Hammervers. Wisst ihr, wir haben diesen Vers an Muttertag in Hoffenheim gehabt. Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Was? Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist. Seid ihr bescheuert? Entschuldigung. Überlegt doch mal, also ich meine nicht euch. Das ist doch der Hammer. Da soll jemand in Jubel ausbrechen, der unfruchtbar ist. Wie viel Leid ist das auch heute für Menschen, die keine Kinder kriegen können? Und dann kommt dieser Vers an Muttertag. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder als die, die den Mann hat. Leute, das ist ein wunderbarer Vers. Hier wird die Frau, die Sarah, die sich schämt, die einen Makel hat, als glücklich dargestellt. Die Menschen, die nicht sagen können, mein Haus, mein Auto und so weiter oder sonst was, sondern die ihr Leben auf Gott setzen, die ihm vertrauen, das sind die Glücklichen. Wisst ihr, das ist ja bei uns auch immer so. Also ich merke das bei mir auch. Wenn ich so jetzt mal denke, wie das ist, wenn ich 65 bin oder 67, was wünsche ich mir denn? Ich wünsche mir doch auch, dass ich eine tolle Pastorenkarriere hinter mir habe, eine tolle Familie, wo alle grinsen, einen tollen Volvo und ein tolles Haus. Aber vielleicht wird es nicht so sein. Paulus, der hat keine tolle Karriere gemacht. Der saß im Knast, wurde von anderen Christen verleumdet und verlassen. Und wir machen das, ich ertappe mich in meinen Gedankenwelten auch oft so, dass ich auch dieses Äußerliche, alles im Griff haben, dass das toll ist. Und hier wird das umgedreht. Und bei Jesus wird das auch immer umgedreht. Nein, die auf Jesus setzen, die sollen sich glücklich schätzen. Und deswegen kann auch hier in diesem Bild diese Frau sich glücklich schätzen, die nicht gebiert, weil sie viel mehr Kinder bekommt. Das kann auch heute ganz praktisch bedeuten, dass ein Ehepaar, das keine Kinder kriegt, ganz viele geistliche Kinder zum Beispiel hat. Wisst ihr, ich will das gar nicht sagen, das ist alles so schlimm und so, muss an den Herrn vertrauen, dann wird er schon wieder. Und es ist auch nicht so, dass man nicht Erfolg haben darf und kein Volvo. Ihr merkt schon, ihr wisst, was mein Lieblingsauto ist. Sondern es geht darum, auf was setze ich? Wo setze ich mein Vertrauen hin? Und was ist mir am wichtigsten? Einfach nur der Erfolg? Oder dass ich später sagen kann, ich habe auf Jesus vertraut. An dieser Stelle entscheidet sich, zu welcher Mutter du gehörst. Zu welcher Mutter sie gehören. Zur Unterdrückung oder zur Freiheit. Diese Unterdrückung, die hat ein Muster. Und das geht so. Die Gesetzeslehrer, also die Typen in Galatien, die ganz besondere Regeln gehabt haben, die sind zu dem Galater gekommen und haben gesagt, schön, dass du bei uns bist. Aber wie war das eigentlich früher mit deiner Vergangenheit? Warst du nicht der, der seine neugeborene Tochter aus dem Fenster geschmissen hat wie Müll? So hat man das teilweise früher gemacht, dass man Neugeborene, die konnte man einfach töten. Das warst du doch, oder? Und jetzt kommst du hierher und meinst, mit Gnade wäre auf einmal vergeben. Weißt du, ich habe, bevor du hier in der Gemeinde warst, habe ich immer schön die Regeln aus dem Alten Testament eingehalten. Schon 10 Jahre. Und jetzt kommst du und meinst, Gott würde dir einfach so vergeben. Dieser Satz, was hast du damals gemacht? Leute, bestimmt habt ihr das schon mal erlebt. Ich habe manchmal so bescheuerte Träume, wo du aufwachst und denkst, hast du es wirklich gemacht? Und dann ist es im Halbschlaf und du brauchst eine Stunde, bis du verstehst, es war nur ein Traum, zum Glück. Dieser Satz, was hast du gemacht? Ist das wirklich alles vergeben? So kommen die Gesetzeslehrer daher. Das ist Unterdrückung, der Anfang der Sklaverei. Und das passiert, wenn wir versuchen, mit unseren Dingen, die wir falsch gemacht haben, wenn wir die einfach versuchen zu vertuschen oder durch gute Regeln hinzukriegen. Wir versuchen, sie zu bedecken. Das hat Abraham auch gemacht. Mit eigener Anstrengung haben sie versucht, diesen Makel wegzukriegen. Und das noch Schlimmere ist, was dabei rauskommt, bei dieser Unterdrückung, dass es im Chaos endet. Neid zwischen den Frauen. Der Ismael musste gehen, die Hagar auch, wäre fast gestorben. Ismael und Isaak haben sich immer gestritten. Das passiert, wenn wir einfach versuchen, unseren Mist im Leben einfach zu verdecken und selber in die Hand zu nehmen, anstatt zu Gott zu gehen und Vergebung zu empfangen. Mit unserer Sünde, mit unserem Scham, mit unserer Verletzung, wie versuchen wir das zu bedecken? Vielleicht versuchen wir, ein tolles Familienleben aufrechtzuerhalten. Wir sind doch alle glücklich. Oder wir bauen uns ein tolles Haus und setzen da alle Energie rein. Oder wir studieren nochmal. Oder promovieren sogar. Oder wir putzen unsere Autos die ganze Zeit. Oder wir ertrinken einfach unseren Frust. Wisst ihr, da geht es gar nicht darum, dass diese Sachen alle schlecht sind, sondern wir dürfen diese Sachen nicht benutzen, um unsere Makel und Sünde einfach zu verdecken. Ohne Vergebung, ohne die Frage nach Gott und Jesus, werden wir zu Kinder der Unterdrückung. Rick Warren hat es mal so formuliert, was treibt dein Leben an? Es können ganz verschiedene Sachen sein. Angst, Versagen. Und dann versuchen wir, diese eine Sache immer irgendwie in den Griff zu kriegen. Anstatt zu Gott zu gehen und sagen, du hast mich lieb. Bei dir bekomme ich Frieden. Du akzeptierst mich, auch wenn ich nicht alles kann. Bei dir weiß ich, auch wenn ich wenig Geld habe, kann ich trotzdem glücklich sein. Auch wenn ich nicht so aussehe wie sonst jemand, ich kann trotzdem erfüllt sein. Das will uns Jesus alles schenken. Wir haben eine Jugendliche bei uns, die ist rausgegangen nach Südamerika und die hat sich einen Vers auf ihr Kärtchen geschrieben, auf ihr Gebetskärtchen, und da wird das gut zusammengefasst. Und zwar steht das im Psalm 16. Da heißt es: Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Wisst ihr, wir Christen tun manchmal so, zumindest habe ich das bei mir beobachtet. Wir denken, ah, das gibt es das Evangelium, Jesus hat dich lieb, er hat dir vergeben und jetzt machen wir weiter. Nein, nein, nein. Das Evangelium, das ist nicht was für hinten, sondern das lebt weiter, das wirkt weiter. Ohne zu wissen, dass ich von Gott akzeptiert bin, dass ich selbst mit Fehlern und einer schlechten Karriere glücklich sein kann. Ohne das Wissen, dass Sexualität das Wichtigste in meinem Leben ist und mein Glück bringt, sondern das Evangelium, der Heilige Geist. Ohne dieses Wissen könnte ich nicht sagen, ich bin frei. C.S. Lewis hat es mal so auf den Punkt gebracht: Wenn wir den letzten Anspruch auf eigene Freiheit, Macht und Würde preisgeben können, und mit Würde heißt natürlich nicht Menschenwürde, dass wir uns irgendwie in den Dreck schmeißen, nochmal, wenn wir den letzten Anspruch auf eigene Freiheit, Macht und Würde preisgeben können, erhalten wir wahre Freiheit, Macht und Würde. Wir erhalten wahre Freiheit, Macht und Würde, die uns auch wirklich gehören, weil Gott sie uns schenkt. Das ist wahre Freiheit. Wenn wir das von Gott geschenkt bekommen, dann können wir wirklich sagen, unsere Mutter ist die Freiheit. Und dann können wir mit diesem Nachnamen Freiheit durch die Gegend laufen. Das ist der zweite Punkt, mit dem Nachnamen Freiheit leben. Wir haben uns also angeguckt, dieses Gegensatzpaar in diesen Versen, Unterdrückung und Freiheit. Freiheit gibt uns Christus. Wie können wir mit diesem Nachnamen Freiheit leben? Am Anfang von Kapitel 5, wenn wir mal die Verse in Kapitel 5, da macht das nochmal Paulus ganz deutlich, denn in Christus Jesus für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und dann kommt in dem Vers 6, Kapitel 5, Vers 6 nochmal ein wichtiger Satz, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Ja? Da wird einmal mal deutlich, dass mit der Beschneidung ist überhaupt nicht das Problem. Sondern wenn wir frei sind, können wir in der Liebe, durch den Glauben, Liebe weitergeben. Der Heiko Krimmer, der hat einen Kommentar dazu geschrieben und der hat das mal mit einem Wortspiel erklärt, was das bedeutet. Wie wir mit dem Nachnamen Freiheit leben können. Einmal gibt es die Um-zu-Ethik. Also Ethik geht es ja um das christliche Handeln. Da gibt es diese Ethik um-zu. Um Gott glücklich zu machen. Um meinen Jugendleiter glücklich zu machen. Um dem Bild der FEG Hoffenheim gerecht zu werden. Um meiner Schwiegermutter gerecht zu werden. Oder es gibt die Weil-Ethik. Ich gebe die Liebe, die Christus mir gegeben hat, weiter, weil er mich zuerst geliebt hat. Deswegen handle ich. Weil ich keine Angst mehr vor Gott haben muss. Weil er mich geliebt hat. Deshalb kann ich auch Dinge machen, die andere Leute anders sehen. Deswegen muss ich mich nicht an Dinge halten, die zwar gut sind, aber die mein Leben nicht wirklich erfüllen. Ich wünsche mir, dass wir diese Weil-Ethik uns zu Herzen nehmen. Weil Christus uns zuerst geliebt hat. Und dann ein Zitat nochmal von Heiko Krimmer: Haben wir auch wirklich Energie, uns mit den wichtigen Sachen zu beschäftigen und nicht mit den Erwartungen von anderen? Wir brauchen keine Energien für unsere Verdienste. Darum kann sich unsere Energie in der Liebe verwirklichen. Wir müssen nicht umzu, sondern weil Jesus uns geliebt hat, können wir diese Energie der Liebe weitergeben und müssen uns nicht mit dem Kram von gestern, wo dann die Leute kommen, was hast du gemacht? Darum müssen wir uns nicht mehr kümmern, weil Christus das für uns erledigt hat. Wisst ihr, ich bin so ein Typ, ich habe mich oft mit Dingen aus der Vergangenheit beschäftigt. Da hast du vielleicht jemanden verletzt und da hast du was falsch gemacht. Und es ist auch manchmal so, dass man vielleicht mal zu jemand hingehen muss und sich entschuldigen muss. Aber ich habe den Spieß umgedreht. Ich habe gesagt, ich habe dann Freiheit, Gott hat mich dann lieb, wenn ich das immer und überall gemacht habe. Ich habe so viel Mist gemacht. Und wenn man, Entschuldigung, wenn man in der Gemeinde mitarbeitet, dann verletzt man auch Leute, dann gibt es Konflikte. Ja? Da passiert immer irgendwas. Und wenn wir für jeden Fehler, wenn wir den immer alles wieder in Ordnung bringen müssen und alles Mögliche machen müssen, dann hat uns Gott vergeben. Nein, Gott vergibt uns. Und dann habe ich da Sachen in Ordnung gebracht, wo ich heute sage, bist du denn bescheuert? Ja, dann bist du ja nur noch am Briefe schreiben. Ja? Und da habe ich gemerkt, dass ich das mit der Freiheit nicht verstanden habe. Versteht ihr? Wenn ihr wisst, dass Gott euch vergeben hat, dann könnt ihr auch in aller Ruhe überlegen, ob ihr vielleicht noch was in Ordnung bringen müsst. Aber wenn ihr sagt, wenn ich alles in Ordnung gebracht habe, jedes letzte Sündelein, dann hat mich Gott lieb. Das ist die falsche Reihenfolge. Ich möchte mit einem Bild schließen. Wo essen Kinder der Freiheit am liebsten? Wo esst ihr immer da? Wie heißt das Ding? Ja, aber ich sage euch, das ist nicht ganz richtig. Ja? Die Kinder der Freiheit, die essen am Tisch des Herrn am liebsten. Das macht er ja auch einmal im Monat. Wir haben bei uns, wir sind 4 Kinder und wir Söhne haben folgende Situation genossen. Wenn unsere, also damals noch nicht Schwager, wenn die zu meinem Vater mussten. Haha. Dann kamen die so an. Ja? Dann kamen die an unseren Tisch, dann mussten erstmal den Mund halten. Und haben wir erstmal die Fragen gestellt. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Mein Vater war ganz lieb. Aber dass die kommen, oder als ich zu dem Tisch meines Schwiegervaters kam, da war ich auch erstmal ruhig. Manche kommen da so klein an. Aber so müssen wir nicht zu unserem Vater im Himmel kommen. Kinder der Freiheit kommen am liebsten zum Tisch des Herrn. Zum Abendmahl. Tisch des Herrn ist so ein frommer Ausdruck. Jesus lädt euch ein, in jedem Abendmahl zu ihm zu kommen, mit ihm zu essen. Weil er euch zuerst geliebt hat, weil er euch vergeben hat. Und dort bekommen wir Kraft, weil im Abendmahl ist Jesus ganz besonders durch seinen Geist anwesend. Da bekommen wir Kraft. Da geschieht die Kraft für diese Weilethik. Vielleicht ist es ein Gedanke, den ihr festhalten könnt, wenn ihr nächstes Mal zusammen Abendmahl feiert.